Seelenfutter Folge 130. Vom Weltenchaos und einem Gottesbeweis. Gedichte von Marie von Ebner-Eschenbach und Max Richard Lessmann.
Es ist die allergrößte Pein, ein Halbpoet geboren sein, zu tragen in sich unerhellt das Chaos einer ganzen Welt.
Ach je, was hat er oder an was hat er wohl so schwer zu tragen, dieser Halbpoet? Hallo und herzlich willkommen zur 130. Seelenfutter-Folge. Euch oder ihr alle an euren Geräten, wo immer ihr uns auch zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid und hört, wie wir zwei großartige Gedichte von zwei ganz, ganz unterschiedlichen Menschen zueinander bringen und Bibelworte dazu stellen. Das machen wir jetzt seit 2,5 Jahren und es hört nicht auf, Spaß zu machen, muss ich sagen. Und wir, das sind Friedemann Margor, die Stimme habt ihr gerade gehört, Pastor in Husum, und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin von der Halbinsel Eiderstedt. Ja, und wir gehen diesmal ins Weltenchaos und einem Gottesbeweis. Das klingt kühn, oder?
Ja, heute mal nicht die ganz kleinen Themen,
genau,
ne?
Genau,
so,
alles oder
wir mal ein bisschen das größere Bild, the bigger picture, wollen wir uns heute mal arbeiten. Ja, du hast einen tollen Text gefunden und ich bin sehr gespannt, was du uns dazu erzählen wirst. Marie von Ebner-Eschenbach, große Poetin, bisher noch nicht im Seelenfutter aufgetreten. Skandal, oder?
Ja, verrückterweise. Ja, ja, dabei ist sie
also,
tatsächlich neben...
Wie konnte uns das passieren?
Ja. Also man schreibt ja, oder ich las das zumindest, dass sie neben Droste Hülshoff eigentlich eine der größten Literatinnen des 19. Jahrhunderts gewesen sei, aber noch nicht bei uns. Das müssen wir jetzt ändern. Das ändern wir jetzt sofort.
Wie kamen wir 129 Folgen ohne sie aus? Muss man ja fragen.
Ja, die Frage können wir uns danach ja mal stellen. Also ich glaube, es wird höchste Zeit. Und wenn wir dann ihr Gedicht gehört haben, hoffe ich, dass die meisten von euch und von Ihnen, die uns zuhören, auch der Meinung sind. Sie ist geboren als Gräfin Marie von Dubski im September 1830 in ein altes böhmisches Adelsgeschlecht in Tschechien. Ihre Mutter starb kurz nach der Geburt und wie das damals eben so war, dann heiratet der Vater wieder, die Stiefmutter starb aber auch, da war Marie 7 Jahre alt. Dann kam die vierte Frau ihres Vaters und die erkannte bei dem kleinen Mädchen sofort das sprachliche Talent und hat sie gefördert. Die Familie hat den Sommer auf dem Land verbracht und den Winter in Wien hat sie mitgenommen, ins Burgtheater, hat sie die Bibliothek der Großmutter aufräumen lassen. Da war das Mädchen 11 und das muss, so habe ich in einer Biografie gelesen, sozusagen einer der großen Schlüsselmomente ihres Lebens gewesen sein. Sie hatte sozusagen unbeaufsichtigt unendlich viel Zeit mit so vielen Büchern, wie sie wollte, zu verbringen und hat gelesen, 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 ohne Anleitung, ohne gestört zu werden und hat sich dabei zu einem, ja, kannst nicht anders sagen, zu einem Freigeist entwickelt und eine Unabhängigkeit, die alles andere als selbstverständlicher für Frauen im 19. Jahrhundert. Wie gesagt, ein Teil ihrer Kindheit hat sie in Wien verbracht, und ganz früh, wahrscheinlich nach dem Aufräumen und Stauben und Sortieren dieser Bibliothek, stand für sie fest, ich möchte Dichterin werden. Dafür musste sie aber zuerst mal selbstständig werden und das führte ja bei Frauen des 19. Jahrhunderts in der Regel fast immer über die Ehe. Und so hat sie sich dann mit 18 auf die Suche begeben nach einem Bräutigam. Und den hat sie dann auch schließlich gefunden, musste gar nicht lange suchen. Ihr älterer Cousin, Moritz Freiherr von Ebner-Eschenbach, 15 Jahre älter als sie, für den hatte sie sich immer schon begeistert. Er war ein liberaler und aufgeschlossener und hochgebildeter Mann. Und ihr sich dann, als Marie 18 war, wohl auch für sie, und hat ihr dann auch einen Heiratsantrag gemacht. 1848 hat das Paar dann geheiratet, und 1848, da klingeln bei uns beiden ja, wahrscheinlich nicht nur bei uns, auch die Ohren natürlich auch.
Es klingelt gerade überall.
Es klingelt gerade überall, ich habe es gerade gehört, genau, es klingelt gerade überall. Also, 1848, Revolution, und Ebner Eschenbachs waren tatsächlich auch Sympathisanten der liberalen Ideen der Revolutionäre, haben sich aber wie so viele in dieser Zeit und auch gerade so viele Adlige natürlich von der Gewalt auch gefürchtet und zurückgezogen. Mm. Marie begann aber dann zu schreiben, zunächst Theaterstücke, dann Erzählungen und dann eben auch so Romane wie Lotti, die Uhrmacherin. Sie hat selber mit 50 Jahren, das fand ich auch eine ganz interessante, du nennst das ja Fun Fact, auch ein interessanter Fun Fact, mit knapp 50 ist sie in die Uhrmacherlehre gegangen und ist Uhrmacherin geworden. Ja.
Ja.
Fand ich auch ganz lustig.
Fun Fact,
genau. Und eine Geschichte, mit der sie dann eben ganz bekannt geworden ist, ist die Hundegeschichte, ihr Roman Krampambuli. Den kenne ich sogar noch. Der stand in der Bibliothek meiner Oma, von der wir ja letzte Woche schon erfahren haben, dass sie immer Blumen gepresst hat in ihren Büchern. Sie war politisch interessiert. Sie hat sich ganz klar und vehement gegen den grassierenden Antisemitismus in Österreich und Deutschland gestellt, war nicht still, hat tatsächlich laut die Partei ergriffen ist immer erfolgreicher geworden. Zu ihren Lebzeiten sind ihre Werke schon in vielen Sprachen übersetzt worden. Und sie war sogar mal im Gespräch für den Literaturnobelpreis. Das wusste ich auch nicht. 1900 hat sie dann als erste Frau den Ehrendoktortitel der Universität Wien erhalten und stirbt 1916 mit 85 dann auch in ihrer Wiener Wohnung. Vielen späteren Literaturwissenschaftlern galt sie lange als konservativ, ihr Werk angestaubt. Und wenn man Bilder sieht, ich weiß nicht, ob du mal ein Bild von ihr vor Augen hast, da sieht man auch eine ganz und gar finster und streng reinblickende, ja, altmodisch konservative Matrone.
Energisch, oder?
Energisch, sehr, sehr, sehr energisch, genau. Aber eigentlich passt das überhaupt nicht zu ihrem Leben. So zumindest eine neue Biografie über sie zu ihrem 100. Geburtstag dann 2016 wurde ihr Werk neu aufgelegt. Es erschien auch eine Biografie, und darin heißt es, ich zitiere: Wer sich auf die Literatur Maries von Ebner Eschenbach einlässt, betritt keine muffige Stube in altdeutscher Eiche, sondern einen Raum von klassischer Modernität. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Das lassen wir mal so stehen. Und
ja, ist eigentlich ein schönes Entree.
Finde ich auch ein schönes Entree für unser Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, das das erste Mal 1893 im Band Gesammelte Schriften in Berlin erschienen ist. Und das Gedicht geht so. Der Halbpoet. Es ist die allergrößte Pein, ein Halbpoet geboren sein, zu tragen in sich unerhellt das Chaos einer ganzen Welt, aus dessen Gären, dessen Ringen kein ganzes Leben will entspringen. Zu stehen in heißen Durstesqualen, im Zauberborn des Idealen, das Schöne liebend zu bereifen, heran zur höchsten Klarheit reifen, im reinen Wandeln und im Wahren, ohnmächtig es zu offenbaren. In dir ein Schaffen unbewusst, ein lautlos Schreien in deiner Brust, ein Wogen, Keimen, Knospen sprengen, ein ruheloses Vorwärtsdrängen und dennoch keiner Blüte prangen und dennoch kein zum Ziel gelangen. Es ist die allergrößte Pein, ein Halbpoet geboren sein. Marie von Ebner-Eschenbach.
Tja, hauaha.
Hauaha, ja, ja.
Ich muss sagen, ich habe mich gar nicht leicht getan mit dem Gedicht, als ich es gelesen habe. Das ist ja schon mit spitzer Feder rausgehauen. Wer schreibt dagegen wen? Was ist das Motiv? Warum diese drei Strophen dieses Gedichtes? Erzähl mal, was dich daran so fasziniert.
Ich habe mich sofort wiedergefunden. Ich habe völlig verstanden, was sie damit meint. Es ist die allergrößte Pein, ein Halbpoet geboren sein, etwas zu erahnen, einen Zipfel zu erhaschen, zu meinen, zu glauben, dass man etwas erschaffen oder kreieren kann und dann zu erkennen, oh, ich krieg's nicht wirklich hin. Es ist nicht genau das, was ich eigentlich wollte. Es ist so ein bisschen, und ich kann völlig nachvollziehen, was sie meint. Und sie beschreibt, ich finde, dass sie das ganz wunderbar beschreibt. Für mich ist es eigentlich so ein innerer Monolog. Also sie schildert uns, was es bedeutet, etwas zu kreieren und dass das Scheitern viel, viel näher liegt, als das wirkliche Erschaffen großer Werke. Und dass man mit sich selber ständig hadert. Also dieses Selbsthadern, also dieses Hadern mit sich kann ich völlig verstehen und hat mich sehr, sehr abgeholt, muss ich sagen, in diesen drei Strophen.
Okay. Ja.
Ja.
Und ja. Also es ist die Erfahrung von Überforderung und von nicht das erreichen können, was es eigentlich sein soll und sein muss. Was ich daran, ich glaube, was mich genervt hätte, wenn ich das mal so sagen darf, wenn dann das Schicksal Halbpoet noch damit gewürzt ist, dass dieser Mensch es nicht merkt und dann damit so losstapft. Ne? Das ist es nicht, sondern es ist ein tiefes inneres Leiden, um das es hier geht. Die heißen Durstesqualen, ein lautlos Schreien in der Brust und es nicht erreichen können. Das ist schon eine schwere Qual.
Ja, es ist das Wahrnehmen der eigenen Grenzen. Also ich weiß gar nicht, ob es immer, es muss keine Überforderung sein, aber jeder, also ich meine, die meisten werden im Laufe ihres Lebens in Situationen gelangt sein, wo sie merken, okay, hier ist wirklich meine natürliche Grenze erreicht. Das begreife ich nicht in seiner Gänze. Das kann ich nicht so ausdrücken oder nicht so hinbekommen, wie es vielleicht auch angemessen wäre. Und sie weiß, was angemessen wäre. Und das finde ich so wunderbar, dass das beschreibt sie sehr, sehr schön, finde ich, in der zweiten Strophe, zu stehen in heißen Durstesqualen, im Zauberborn des Idealen. Sie weiß ja, was gut, das Schöne liebend zu bereifen, heran zur höchsten Klarheit reifen, im reinen Wandeln und im Wahren, ohnmächtig es zu offenbaren. Also das ist das Ringen auch, also der Halbpoet ist ja nicht umsonst gewählt, also sie ringt da auch als Poetin, als Dichterin, damit zu wissen, so das müsste jetzt eine Form bekommen, dafür müsste mir jetzt der Begriff kommen, das müsste ich jetzt in Worte fassen können und zu sehen, dass das hier stoße ich an meine Grenze. Und ich denke, das wird den meisten Kulturschaffenden, aber wahrscheinlich auch den meisten auch schon mal geschehen sein in der einen oder anderen dramatischen Weise. Also sie beschreibt es hier natürlich besonders dramatisch.
Ja.
Aber das Erkennen der eigenen Grenzen kann einen schon zur Raserei bringen, oder?
Na klar. Das, ja, absolut. Und es ist eine Ohnmachtserfahrung.
Genau.
So hat sie es ja auch ausgedrückt, ohnmächtig es zu offenbaren. Ich habe so vor Augen, mein Klischee des Selbstbewusstseins von Johann Wolfgang von Goethe, so der so durch den Park spaziert und sagt, das habe ich jetzt auch wieder richtig gut gemacht hier. Nimm das mal so.
Ja, ja.
Wahrscheinlich gibt's das auch unter den Großen, also so eine Saturiertheit mit dem eigenen Erfolg, so, ne?
Ja.
Und dieses dran leiden, dass das, was zu sagen ist, eigentlich nicht mit dem richtigen Wort ausgedrückt werden kann. Da kommt sie auf den Punkt. In der ersten Strophe habe ich, will ich dir sagen, eine Assoziation gehabt, bei dem Gedanken zu tragen, in sich unerhält das Chaos einer ganzen Welt, aus dessen Gären, dessen Ringen kein ganzes Leben will entspringen. Da habe ich gedacht an das Adorno-Wort, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Und dass das ganze Leben sich hier nicht abbildet in dieser Halbheit des eigenen Lebens, der eigenen Endlichkeit, der eigenen Begrenztheit. Da ist dieses ganze Bild einfach nicht darstellbar. Das ist eine große Pein, aber ich habe beim Lesen nicht so richtig gewusst, ist es jetzt auch augenzwinkernd, ist es auch ironisch, ist es auch sarkastisch oder ist es eigentlich wirklich ein ehrliches Offenbaren des eigenen Ringens?
Das ist interessant, dass du das so wahrnimmst. Also für mich war das völlig klar, dass sie das, also für mich, also ich habe das sofort ehrlich gelesen. Ich habe überhaupt nicht, ich weiß, was du meinst. Man könnte da, also gerade wenn dir Goethe in Weimar in seinem Gartenhaus entgegenkommt, man könnte da vielleicht eine versteckte Koketterie erahnen. Ich erahne das gar nicht. Also ich habe das überhaupt, das... dieser Gedanke kommt mir gar nicht. Aber das ist ganz interessant, oder? Dass wir das beide so unterschiedlich wahrnehmen. Ich glaube ihr diese Pein und ich glaube ihr auch jedes einzelne Wort und jedes einzelne Ringen. Und für mich liest sich das völlig unkokett.
Ja.
Aber es ist schon, es,
aber sie ist eine große, möglich, sie ist eine, es ist die möglich, wirklich so vollendet. Mhm. Na, also. Aber also die nicht stecken bleibt im Versuch, sondern die wirklich große Dinge geschaffen hat. Und das und trotzdem ist so, also das, deswegen war meine Fantasie, spricht sie gerade über die zweite Liga.
Naja, aber vor dem Schaffen großer Dinge liegt bestimmt ganz, ganz viel Halbgares, was ich zur Seite
so
lege.
So, und das zu gebären, das auszutreiben und oder zu
also die Vorstellung, dass man Sachen einfach so aus dem Ärmel schüttelt,
fällt eben nicht so raus, ne?
Genau. Sondern ich glaube tatsächlich, also der Weg bis zu dem, was einem wirklich veröffentlicht wert erscheint oder wo man denkt, okay, da bin ich jetzt wirklich zum Ziel gelangt, ja. Der Weg dahin ist mit Sicherheit zumindest bei vielen dornig. Also es ist bestimmt eine Erfahrung, die viele, absolut, viele Schriftsteller und Poeten gemacht
ja,
haben.
Ja, ja, ja. Also es steht dagegen das Klischee vom Genie.
Ja, natürlich. Aber das ist eben dann auch ein Klischee.
Aber das so sozusagen geküsst wird von der Muse. Ich finde nur, ich versuche meine Irritation mal so ein bisschen zu greifen hier. Die Überschrift oder diese Begrifflichkeit Halbpoet ist irgendwie auch was relativ Zuschreibendes, Endgültiges. Also es ist nicht ein Begriff, der von einem Schaffensprozess schreibt. Weißt du, also, ja, dass weiß, sie sagt, es ist so schwer, da durchzukommen, damit es gut ist, sondern hier schreibt sie von einem Menschen, der einfach immer nur stecken bleibt, so.
Ja, genau, sie schreibt, ja, oder,
und das ist eine statische Begrifflichkeit, ja. So, ja. Das, wenn das ihr eigenes Bild ist, dann war das ein mühsames Leben. Also, das gibt's zur Genüge, dass Leute richtig schwere Leben. Und das ist vielleicht auch ihrs gewesen. Aber
Das weiß ich gar nicht.
Sie genau. ist, sie ist es nicht. Also,
nein, sie war,
ich sag, sie ist keine Halbpoetin.
Nein, nein, so. Ganz sicher nicht. Nein, da gebe ich dir recht. Ich möchte es auch gar nicht nur auf sie fokussieren, ja, sondern es ist vielleicht, also sie wird diese Erfahrung zumindest gemacht haben. Und mag sein, dass sie dann sozusagen lyrisch poetisch damit umgegangen ist und sie generalisiert hat. Es ist die allergrößte Pein, wenn du da wirklich stecken bleibst. Und Gottlob ist ihr das nicht passiert möglicherweise. Das lese ich aber in diesem Text nicht. Ich gebe dir vollkommen recht durch die Überschrift und auch nochmal das Abbinden nach hinten. Es ist die allergrößte Pein, ein Halbpoet geboren sein. Das hat durchaus was Endgültiges. Ja, also damit bist du sozusagen nicht in die Liga der Poeten oder Poetinnen aufgestiegen. Ja,
zweite Liga.
Keine richtig. Zweite Liga, ganz ja. genau. Ja, aber ich also insofern verstehe ich deine Irritation. Ich lese es anders, aber das ist, ich lese eher diese Selbstzweifel und diesen in diesem Schaffensprozess. Und was dann schlussendlich da rauskommt, das weiß man nicht. Also bei ihr hat es funktioniert, bei dem Halbpoeten wahrscheinlich möglicherweise nicht. Und bei manchen halt mehr oder weniger. Aber mir ist das nicht fremd, insofern.
Das stimmt. Es ist eben in so einer, wir haben ja jetzt sozusagen von oben drauf geschaut, aber wenn wir so reinschauen, in solcher kunstvollen Art geschrieben, das Unvollkommene so vollkommen ja. gut ausgedrückt, das wirft einfach eine Spannung rein. Aber es ist sehr, sehr schön, weil es die inneren Kämpfe so ehrlich darstellt und das Ringen um Gutes. Und das ist nicht nur die Liga der Dichterfürstinnen und Dichterfürsten, sondern das ist ja im Alltag ganz genauso.
Ganz genau,
das
sind uns in allen angelegt, ja.
Was wirklich Schönes hinzukriegen, kann in meiner alltäglichen Arbeit eben genauso herausfordernd
mühevoll sein, ja. Absolut. Und dazu hast du uns ein sehr, sehr schönes Bibelwort gesucht.
Ja, aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5, geht also mit diesem Motiv des Mangels um. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott darum, der jeden gern gibt und keine Vorhaltung macht. Also ich finde so schön daran, dass es zu dieser Zuschreibung dann auch einen Ausweg gibt. Also wenn's denn so ist, dass es nicht reicht, Friedemann, dann werd nicht traurig rüber, sondern bitte Gott und der gibt dann schon.
Ja,
das ist ein sehr getrost und sehr
vertrauensvoll. Genau. Ja. Schön.
Liest du uns
sehr gerne vor? Der Halbpoet. Es ist die allergrößte Pein, ein Halbpoet geboren sein. Zu tragen in sich unerhellt das Chaos einer ganzen Welt, aus dessen Gären, dessen Ringen kein ganzes Leben will entspringen. Zu stehen in heißen Durstesqualen, im Zauberborn des Idealen, das Schöne liebend zu begreifen, heran zur höchsten Klarheit reifen, im reinen Wandeln und im Wahren, ohnmächtig es zu offenbaren. In dir ein Schaffen unbewusst, ein lautlos Schreien in deiner Brust, ein Wogen, Keimen, Knospen sprengen, ein ruheloses Vorwärtsdrängen und dennoch keiner Blüte prangen und dennoch kein zum Ziel gelangen. Es ist die allergrößte Pein, ein Halbpoet geboren sein. Marie von Ebner-Eschenbach.
Ja, sehr schön, sehr schön, sehr anregend, sehr fein. Feiner Text, Susanne. Dazu stelle ich dir jetzt ein kurzes und ich finde sehr treffendes Gedicht von Max Richard Lessmann.
Ja.
Der hat uns das Weihnachtsfest 2020 gerettet, du erinnerst dich?
Natürlich.
Da haben wir ihn noch ganz kurzfristig einladen können als ersten Gast bei unserem Podcast Seelenfutter. Das war wunderbar und haben den einen oder anderen Text von ihm hier auch schon mal vorgestellt. Trotzdem sage ich noch mal ein paar Worte zu ihm. Husemer Jung, heute lebt er in Berlin, ist bekannt geworden durch die Band Vierkant-Tretlager, die er gegründet hat mit drei Schulfreunden 2007 hier in Husum, so eine Indie-Rock-Band, die das richtig gut gemacht hat und auch zu einem wirklich zu einer Bekanntheit geworden ist. Sie haben bei Stefan Raab beim Bundesvision Song Contest mitgemacht. Der hatte doch diese Reihe für den Eurovision Song Contest, so eine Auswahl zu machen. So Länderwettbewerb 2012 war Vierkant-Tretlager für Schleswig-Holstein bei sechster Platz. Er ist der Frontman. Sie haben im Pastoratskeller als Probenraum begonnen. So. Und 2012 Soloalbum rausgekommen von ihm und sehr vielseitig aufgestellt, Podcaster vorm Herrn mit diesem witzigen, du hast da auch reingehört, ne, Klatsch und Tratsch.
Ja, Podcast. Ja, ich find's wunderbar.
Niemand
ja.
muss ein Promi sein. Mit Elena Gruschka, Dr. Elena Mercedes Gruschka und er als Padre Max Richard Lessmann González. Sehr witzig. Aber ich habe jetzt einen Podcast der anderen Art gefunden. Unterhaltsam und wirklich deep, muss man sagen. Heißt Die Lessmanns. Hast du den mal
gehört? Nein, habe ich noch nicht.
Die Lessmanns, ein paar Fragen. Und das ist clevererweise nur mit Großbuchstaben geschrieben, weil du das klein schreiben kannst. Ein paar Fragen oder ein Paar, denn die beiden sind verheiratet. Leni und Max Lessmann treten zusammen auf mit ihrem Hund Brocki und sind seit drei Jahren, wie gesagt, ein mehr oder minder normales Paar. Und sie reden so spannend. Die Themen ergeben sich aus den Zuschriften ihrer Hörerinnen und Hörer auf Insta. Und ich habe zum Beispiel mit Faszination und angehaltenem Atem gelesen über zugehört über Depression und Angst in der Partnerschaft. Und da erzählt Max von seiner Depression und Leni von ihren Angststörungen, die sie gehabt hat oder ihren Angst-Panikattacken und wie sie damit umgehen und was das eigentlich, wie das geht in einer Beziehung und was das miteinander macht und wie sie das hinkriegen. Ich kann dir sagen, das ist großartig.
Das glaube ich.
Und mutig, also das ist
sich so zu offenbaren. Wow.
Ja, und dabei also eine Offenheit und gleichzeitig eine Leichtigkeit zu gestalten. Und es ist, da bin ich mir 10.000% sicher, total gut für Leute, die auch schwer tragen in ihrem Leben, zu hören. Darüber kann man reden, damit kann man umgehen. Wir finden einen Weg, ist aber auch manchmal scheiße schwierig. Also, super Ding. Und da erlebe ich Max Richard Lessmann eben in so einer Offenheit und gleichzeitig in einer Genauigkeit. Da ist es kein Zufall, dass er eben richtig, richtig gute Texte macht. Nicht nur für sich und seine Arbeit, sondern auch für andere wie Kasper und so weiter getextet hat und Lyriker ist. Aha, seit drei Jahren veröffentlicht er auf Instagram unter der Kategorie Das romantische Gedicht jeden Tag, Tag für Tag ein Gedicht. Und die sind richtig klasse.
Allerdings, ja.
Mittlerweile 90.000 Follower. Und täglich viele tausend Likes. Und deswegen wiederhole ich meine These vom letzten Mal. Eine der erfolgreichsten Lyriker deutscher Sprache ever. Ever, ever. Ich hatte mal die These, dir fällt es bestimmt wieder ein, Susanne. Die Texte sind so von der Art, als wären sie im Café beim Cappuccino auf Serviette festgehalten. Ich sage nein. Bei dem Text, den ich jetzt lese, sage ich nein. Und ich sage nie wäre ich auf die Idee auch von Halbpoet gekommen, hier wirklich Vollpoet. Gefeiert wird Max von Leuten wie Kasper oder von Ina Müller. Das will ich dir nochmal erzählen. Ina Müller sagt, ich mag keine Gedichte. Die kennt ja auch unseren Podcast noch nicht. Ina Müller sagt, ich mag keine Gedichte, nur die von Max Richard Lessmann.
Naja, so, das ja. Ist doch mal. Ja.
So, und seine Texte kommen in diesem Jahr noch als Buch raus. Liebe in Zeiten der Follower, so heißt ja sein Soloalbum, aber das wird auch der Buchtitel, November 22. Und jetzt kommt's, er wird auch in Husum lesen, 11.11. Ich freue mich schon jetzt wie Bolle.
Absolut, da gehen wir zusammen hin, oder? Hallo?
Ja, da gehen wir zusammen hin und wie es aussieht, darf ich ihn dafür interviewen. Ist das geil?
Das ist total so, cool.
Aber jetzt, das wollen wir noch nicht veröffentlichen, das ist noch zu früh.
Wow.
Wow. So, und jetzt kommen wir zum Text, den er veröffentlicht hat auf Instagram am 21. November 2021. Wenn du da reingehst, noch bevor ich es geliked habe, waren da schon fast 7800 Likes drunter. Da klappt einem echt das Kinn auf dem Schreibtisch. Aber auf der anderen Seite, wenn du es hörst, stimmt's ja auch. Es könnte sein, so geht dieser Text, es könnte sein, Gott gibt es doch. Mir will nicht aus dem Kopf gehen, an mich selbst glaub ich ja auch nicht und es gibt mich trotzdem. Das geht so schnell vorbei, ich lese es nochmal.
Bitte,
oder?
Bitte.
Es könnte sein, Gott gibt es doch. Mir will nicht aus dem Kopf gehen, an mich selbst glaub ich ja auch nicht. Und es gibt mich trotzdem. Ich hatte am Anfang den besseren Flow da drin.
Ja, also ich habe dir aber so bei beide Male gut folgen können. Ja, das ist ja, ja mal ein Text zu dem Halbpoeten.
Aber ja,
ganz wunderbar, so? ganz wunderbar. Also was mir daran besonders gut gefällt, bevor du jetzt sagst, warum du diesen Text dazu gesetzt hast, was mir wirklich gut gefällt, ist ja, dass er nicht so breitbeinig daherkommt. Ja.
Alter.
Ganz, ganz schön.
Ja. Ja, und das ist es eigentlich. Also es ist, ich finde den ja so, also erstmal ist das so schön gesprochen, da staunen wir immer wieder darüber. Das ist einfach, das ist jemand, der es in der Feder hat, für Songtexte zu schreiben, die einfach rollen, die fließen, die gut sind, ne? Das ist hier auch so. Und so unprätentiös, und es geht um Selbstzweifel. Eigentlich ist das Thema Selbstzweifel. Mhm. Ich glaube ja nicht an mich selbst, es gibt mich trotzdem. Ich glaube nicht an mich. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und gleichzeitig bleibt es dann nicht stecken, sondern kriegt diese augenzwinkernde und gleichzeitig ganz große Wendung. Es könnte sein, Gott gibt es doch. Also zum Selbstzweifel, den überwindenden Gotteszweifel zu stellen, und zwar in der Technik des Gottesbeweises. Das ist ja eine alte philosophische Form aus dem Mittelalter noch bis Descartes und Kant, wird versucht, formal logisch den Gottesbeweis zu errechnen. Mhm. Und Descartes, ich denke, also bin ich, ist der Ausgangspunkt für seine Form, etwas Gewisses darzustellen, sagt, alles kann ich ja anzweifeln, es könnte alles ein Irrtum sein. Aber eins weiß ich denke, also bin ich, und diese Gedanken führen mich dann zu dem, dass es das eine Gute gibt in dieser Welt, das eine reine Gute, und das ist Gott. Also dieses Ableiten, dieses Deduzieren mit logischen Mitteln, dass es Gott gibt. Wir sagen heute, es ist irgendwie die falsche Form, weil so funktioniert es nicht. So schließt es sich nicht auf über Logik, aber das ist hier die Technik. Das finde ich irre.
Das finde ich auch irre. Und vor allen Dingen in dieser Kürze und dieser Prägnanz.
Ja.
Und
Und in dieser augenzwinkernden Leichtigkeit,
genau,
aber es geht
eben
um
nicht
die großen
so, genau,
Themen.
Nicht so breitbeinig daherkommen. Ich finde, es klingt wunderbar zu dem Halbpoeten. Ja, diese Selbstzweifel, sie suhlt sich ja geradezu in ihrer Zerrissenheit, Ebene Eschenbach. Ja. Insofern weiß ich, was du meinst mit einer gewissen Distanz zu dem Text, obwohl ich halt dieses Suhlen kenne und mich da auch wiederfinde, aber er macht es ganz wunderbar leicht und mit diesem Riesenopener, den du ja nun gerade schon genannt hast, mit diesem Gottesbeweis, aber so schön es dann doch im Konditional zu machen, könnte sein, ja, so, gibt mich ja auch. Ja, muss aber nicht. Also das finde ich schon ganz fein. Mit ganz viel Fingerspitzengefühl und trotzdem so einer Ehrlichkeit, die mich ganz stark für ihn einnimmt, muss ich sagen. An mich selbst glaube ich ja auch nicht und es gibt mich trotzdem. Also diese drei Zeilen, die würde ich mir am liebsten irgendwo aufschreiben und an die Wand pappen. Die finde ich richtig gut.
Mach mal, ich habe das schon an Wänden gesehen. Also das geht. Und eigentlich in dieser ironischen Wendung oder na, ironisch ist viel zu wenig. Also in dieser indirekten Beschreibung und in diesem Spiel mit dem Wort Glauben, ich kann nicht an mich glauben und trotzdem gibt's mich, also könnte ich auch an Gott glauben. Denn an den, ich glaube ja auch nicht an mich, denn wenn ich an ihn nicht glaube, kann es ihn trotzdem geben. Das ist, wenn man es so auseinanderfummelt, finde ich gar nicht so, muss man gar nicht über die Brücke rüber. Aber in diesem lyrischen Fluss ist es zwingend. Es ist zwingend, ich finde das großartig. Der Umgang mit dem Selbstzweifel in eine Leichtigkeit, die dann doch zu einer Form der Gewissheit führt. Es gibt mich und das ist stärker als der Moment, an dem ich mein Zutrauen in mich selbst gerade nicht halten kann.
Und das alles in dieser kurzen Form. Genau. Also das, ich finde auch, das strahlt schlussendlich strahlt das dann doch eine beeindruckende Gewissheit aus. Ja, es gibt mich trotzdem.
Es gibt mich trotzdem. Das bleibt und steht.
Das bleibt und das steht und das ist und damit endet er und das genau. Das ist das Ende dieses Gedichtes und das hält es auch.
Ganz genau. In der Zerbrechlichkeit, und das ist, finde ich, oft in den Texten von ihm und auch in diesem Podcast, den ich jetzt neu gehört habe, also schonungslos, unzerbrechlich und dabei aber nicht
selbstmitleidig,
destruktiv, sondern in die Kraft kommt. Genau, irgendwie dann doch in die Kraft kommen, mit einem gewissen Überraschen an der eigenen Bewegung dabei.
Genau, es bleibt nicht in
der ich finde es wunderschön. Find ich. Erzähl mir dein Bibelwort dazu.
Ja, ich habe also was mich an diesem Text so fasziniert, ist auch diese Weisheit darin. Ja, also ich finde es ungemein, wie du schon sagst, es ist zwingend, es ist ungemein klug. Und ich bin finde ich geworden bei den Sprüchen der findet man ja oft etwas, Sprüche 14, Vers 8. Das ist des klugen Weisheit, dass er auf seinen Weg merkt, dass er aufmerksam bleibt, dass er genau das fragt, mir will nicht aus dem Kopf gehen. Also diese, das ist ja auch eine ganz interessante Fragetechnik, die er da anwendet, dass er auf seinen Weg merkt. Aber der Narrenturheit ist Eiteltrug. Die Narren, die nicht weitergehen wollen, die nicht darauf merken wollen, was passiert hier eigentlich um mich herum, ja, die sind mit den leichten Antworten, mit dem Spiegelbild, ja, also mit den Schatten zufrieden, weißt du, um mal wirklich so ein bisschen in die Philosophie abzutauchen. Aber er hier sagt, Moment, das könnte sein, vielleicht ist da hinten doch das Licht, ja, man will nicht aus dem Kopf gehen. Mich selbst sehe ich ja auch nicht und es gibt mich trotzdem. Ja, das ist schon schön. Da habe ich die Entsprechung gefunden.
Ja, das finde ich da drin wieder. Also diese Wachheit, die Aufmerksamkeit, also auch die gedanklich-intellektuelle Aufrichtigkeit, die da drin ist. Und der kluge Blick auf den eigenen Weg und die eigenen Beschwernisse und
ja, auch die eigenen Fragen, die eigenen Zweifel, die man hat.
Mhm. Super.
Mhm. Sehr schön. Und dann noch einmal den Lessmann dazu, bitte.
Geht ja
so schnell vorbei.
Es könnte sein, Gott gibt es doch. Mir will nicht aus dem Kopf gehen. An mich selbst glaube ich ja auch nicht. Und es gibt mich trotzdem. Max Richard Lessmann. Lieber Max, beste Grüße.
Ja, liebe Grüße von uns an dich und danke. Danke für dieses
nach Berlin Gespräch. Und wir sehen uns hier im November.
Auf jeden Fall.
Und wir hören bestimmt mal wieder rein in Gedichte von dir. Das war vom Weltenchaos und einem Gottesbeweis, einem ganz eigenen.
Unsere 130. Seelenfutter-Folge. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben wirklich zwei interessante Texte und zwei ganz interessante Menschen zueinander gestellt, die sich so wahrscheinlich niemals, also weder die Menschen noch die Texte begegnet wären. Schreibt uns doch mal, wie ihr es gefunden habt, ob es euch gefallen hat, unter seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns sehr auf jede Zuschrift. Sind ganz neugierig, was ihr dazu sagt.
Richtig. So ist es.
Mach's gut, bis
bald. Und dann bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.